Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Willkommen zu den Zwischentönen, heute mit Klaus Pilger im Studio. Hart und direkt, sanft und gefühlvoll, so beschrieb jüngst die Frankfurter Rundschau die Literatur des Leipziger Schriftstellers Clemens Meyer. Mit seinem Debütroman Als wir träumten hatte er 2006 einen furiosen Start in die deutsche Literaturszene. Das Buch über eine Jugendklique im Nachwende Leipzig, das profitierte von seinen eigenen Erfahrungen mit Alkohol, Kleinkriminalität und Jugendarrest. Clemens Meyer, Jahrgang 1977, liebt und pflegt darüber hinaus das scheinbar langsam aussterbende, aber großartige Genre Kurzgeschichte. Er hält Poetikvorlesungen, schreibt Kinodrehbücher und auch mal das Buch für einen Tatort. Er mag Tattoos und genau wie Queen Elizabeth ist er ein Fan des Galopprennsports. Ja, und er ist bekannt für seine deutliche Sprache in Interviews. Ist er wirklich ein Enfant terrible der deutschen Literatur? Willkommen zu den Zwischentönen, Clemens Meyer.
Hallo.
Clemens Meyer, welche Art von Interviews provozieren Sie und welche nicht?
Naja, in Enfant terrible bin ich nicht, was soll das sein? Ja, also das sind so, wenn ich damit konfrontiert werde, dann denke ich immer, ja, was soll das? Wer hat das überhaupt in die Welt gesetzt? Ich bin ein Mensch der Literatur und das ist das Entscheidende. Ich lebe für Literatur und hab das immer getan. Und alles andere, ja, das ist eben so, wie es ist. Aber ein Enfant terrible, das ist überhaupt irgendwie ein doofes Wort. Ich finde das ein doofes Wort.
Das ist auch, glaube ich, eher in den Jahren entstanden, als Sie eingestiegen sind in die Literaturszene. Ich glaube, in den letzten Jahren hat das auch keiner mehr geschrieben.
Naja, das ist, wenn es so wäre, oder man soll sich eh gar nicht so drüber erregen eigentlich. Denn es wird natürlich immer weitergetragen. Wenn es einmal, dann sagen die Leute, ja, das habe ich mal so irgendwo gelesen, es wurde so gesagt, und dann wird es natürlich immer weitergetragen, weiter kolportiert. 2006, als ich in Literatur kam mit diesem Roman, an dem ich wirklich sehr lange gearbeitet habe, war ich, sagen wir mal, unbedarft, aber für mich auch im positiven Sinne. Ich war naiv. Ich wusste doch nicht, wie dieser Markt funktioniert. Wir hatten keine Vorbereitung im Literaturinstitut auf die Mechanismen des Literaturbetriebes. Ich wusste davon nichts und gar nichts. Und nach 6-jähriger monologischer Arbeit an diesem Roman, endlich bei einem großen Verlag, wie ich das immer erhofft habe, zu landen, beim S. Fischer Verlag, das dann veröffentlicht zu sehen, sich ein Publikum zu stellen, Lesungen zu haben, durchs Land zu reisen, wo ich doch diese Stadt Leipzig kaum verlassen hatte in den Jahren, das hat mich an den Rande der Überforderung auch gebracht.
Das wollte ich sagen. Eigentlich ist die Literaturszene ja eine Mischung aus Arroganz, Hochnäsigkeit, Lobhudelei auch und Demütigung. Eigentlich ist da alles drin. Das ist ja eigentlich eine Provokation für einen jungen Menschen, der da reinkommt.
Ja, also ich hatte zum Glück doch einiges Lob, aber vieles hat sich dann doch darauf fokussiert, wie der auftritt. Damals hatte ich noch fast eine Glatze, kurzgeschorene Haare. Ich bin tätowiert. Was aber übrigens nicht heißt, dass ich Tätowierung liebe, das hat sich so ergeben, das war ein Teil meines Lebens und die sind eben nun da und ich mag sie auch und kann mich das gar nicht ohne vorstellen, aber ich bin aber nie da gewesen, der jetzt irgendwie rumgerannt ist und die gezeigt hat groß. Im Sommer mal kurzärmlich, ja, wenn es wirklich 40 Grad sind, ansonsten schütze ich die vor der Sonne und dann hat man sich aber so darauf fokussiert, der Tätowierte. Dann habe ich mal als Spaß gesagt, ich bin vielleicht der einzige nahezu ganzkörpertätowierte Schriftsteller Deutschlands, was ja auch so gar nicht stimmt, ich habe viele freie Stellen und so gab man. Ich habe es auch ein bisschen genossen, dass man plötzlich irgendwie erzählt und Leute haben einen zugehört und man konnte auch mal ein bisschen Unsinn erzählen, aber habe mich da auch nicht ganz so ernst genommen und habe nicht damit gerechnet, dass natürlich alles genau wahrgenommen wird. Es ist ein bisschen dieser Literaturbetrieb schon auch so wie, das ist schon auch Klatsch und Tratsch, ein bisschen Soap, aber zum Glück gab es doch immer dann die Rezensenten und die Literaturkritiker, die sich mit meinem Werk auseinandergesetzt haben. Das hat mich so auch ein bisschen dann gerettet, dass ich merkte, doch, es gibt doch auch welche, die genauso wie ich doch an der Sache, für die wir glühend kämpfen, interessiert sind an der Literatur.
Ich bin auf der Recherche zu dieser Sendung auf die MDR-Fernseh-Talkshow Riverboat gestoßen, wo Sie vor 2 Jahren oder so mal zu Gast waren. Und das hat mich echt mal gewundert, dass Sie da so zwischen den Stars und Sternchen saßen. Und da gab es eine Szene zu Beginn des Gesprächs, da hat die Moderatorin Stefanie Stumpf Sie mit ihren großen Augen angestarrt und hat gesagt sinngemäß, ich habe Angst vor Ihnen, ich habe Angst vor diesem Gespräch. Wie war das für Sie?
Das war alles ein bisschen absurd. Mir tat die dann auch ein bisschen leid, die Stefanie Stumpf, denn das ist keine schlechte, das ist eigentlich eine ganz nette und liebe. Und,
wieso hatte die Angst?
Naja, ich war das Vorletzter dran und musste vorher so einen Schwachsinn da ertragen, aus den üblichen Verdächtigen, die da eingeladen werden und aus den ihren Zeug, was die erzählen, irgendwie die Frau von Sky Dumont saß da mit ihren gemachten Lippen mir gegenüber und erzählte einen Unfug, irgendein doch harmloser, aber spanischer Schlager. Sänger, deutsch-spanischer Schlagersänger, sang dann ein Lied und alle tanzten und klatschten. Und ich saß da und dachte, verfluchte Scheiße, du weißt ja, auf was hast du dich ja eingelassen. Und dann staut sich das so auf und dann bist du dran und dann setzt du erstmal automatisch natürlich einen ganz anderen Ton. Das muss dann raus und sagst, ja, also tut mir leid, also ich kam mir hier bis jetzt gerade eben hier vor wie im Zoo. Ja? Oder als würde ich durch die Bunte blättern. Ja? Und natürlich kriegt dann vielleicht dann die Stefanie Stumpf ein bisschen Angst, aber das musste sie gar nicht. Ich habe mich dann auch wieder gefangen. Aber man muss doch ganz klar sagen, ich bin als Schriftsteller, Quoten, ja, Erfolg, alles, um das es eigentlich sich in diesem Land dreht, trifft doch eigentlich darauf gar nicht wirklich zu. Ja, also natürlich freut man sich, wenn man von einem Buch viel verkauft, wenn man das auch mal ausgezeichnet wird, aber wir schreiben ja nicht, um irgendwelche Quoten zu erfüllen, um irgendwie jetzt sich mit irgendwelchen zu messen. Wir machen doch Literatur aus anderen Gründen und das wollte ich da irgendwie mal so klar rücken in dieser Sendung und sagen, wir machen doch Kunst, wir spielen doch kein Monopoly. Geld verdienen müssen wir auch, aber wir schreiben doch die Bücher, weil wir was irgendwas in uns drin gibt, das uns dazu zwingt. Und wir setzen uns mit der Form auseinander, was ja heute auch gar nicht mehr so angesagt ist, sich mit der Form auseinanderzusetzen, auf die Form zu achten und nicht nur irgendwie leere Inhalte zu verbreiten.
Dann waren Sie am Ende der Sendung versöhnt.
Naja, ich musste auch ein bisschen über mich selber schmunzeln dann und lachen während des Gesprächs, aber versöhnt, ja.
Mit der Moderatorin?
Doch, die konnte ja nichts dafür. Sie kann ja nichts dafür. Es war auch alles gut und man weiß ja auch, wenn man zur Riverboat eingeladen wird.
Da sitzen die Frauen von Sky Dumont.
Das war früher mal besser, ja. Die hatten früher mal also eine bessere Gästeauswahl, sage ich mal. Aber ich will mich da gar nicht. Er hat alles seine Berechtigung und dann brach aber bei Facebook oder so, wo ich dann guckte, da sind die durchgedreht, die Zuschauer, haben sich dann an meinen Auftritt und irgendwelche Typen bepöbelten mich da, also indirekt, denn ich habe mich da nicht zu Wort gemeldet oder vielleicht doch, ich weiß es nicht mehr und was ist denn das für ein Typ, er soll doch seine Klappe halten und die haben natürlich auch noch nie ein Buch von mir gelesen, klar. Ich meine, für 50% des Publikums, was da einschaltete, war ich natürlich ein Fremder. Ja. Aber es ist ja auch gut so, ich will mich auch immer niemanden erheben, aber man muss sich dann manchmal auch so an den Sachen reiben, wenn man denkt, es ist nötig jetzt.
Wir haben schon die erste Musik, Herr Mayer, von Ihnen, die Sie sich ausgesucht haben. Und wir haben an den Anfang gesetzt, den Stranger Song von Leonard Cohen. Was verbindet Sie mit dieser Musik?
Ach, ganz einfach eigentlich, da gibt es einen Film, McCabe und Miss Miller von Robert Altman. Und da ist das der Soundtrack, ein Western, der im Schnee spielt, mit Warren Beatty, super, und Julie Christie, super Film, und ganz toller Film. Und es ergreift mich immer. Und ich bin ja, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so scheint, ein Melancholiker.
Das ist der Stranger Song von 1967, Leonard Cohen.
It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man. It's hard to hold the hand of anyone who's reaching for the sky just to surrender. Who is reaching for the sky just to surrender? And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. And then leaning on your windowsill, he'll say.
Clemens Meyer, der Schriftsteller aus Leipzig, ist heute zu Gast in den Zwischentönen. Herr Meyer, Sie haben am Literaturinstitut in Leipzig studiert, von 1998 bis 2003. Jetzt mal die Frage, wie hätten denn Ihre Bücher ausgesehen ohne dieses Studium? Ganz anders? Genauso? Wilder? Glatter?
Das weiß ich nicht genau. Also das ist schwer zu sagen. Glatter glaube ich nicht. Wilder weiß ich nicht. Das hat sich natürlich auch nach dem Studium noch vieles verändert. Also ich denke ja immer, man muss sich sowieso von Buch zu Buch mehr oder weniger neu erfinden. Nicht jedes Mal, aber zumindest was den Roman betrifft und was die Form des Romans betrifft. 1998 war ich an einem Punkt, wo ich gar nicht so wusste, was ich jetzt nun weitermachen soll. Nach dem Abitur habe ich 2 oder 3 Jahre auf dem Bau gearbeitet, weil ich nicht studieren wollte. Und weil ich auch nicht wusste, was ich nun machen soll nach diesem Abitur. Ich hatte keinerlei Pläne, außerdem eben Schriftsteller zu werden. Und dann stieß ich durch Zufall auf eine Annonce in unserem Leipziger Stadtmagazin, das Leipziger Literaturinstitut würde Bewerbungen entgegennehmen bis Ende Mai 1998. Und das war gerade in dem Zeitpunkt. Ich habe eine Mappe gemacht, habe die paar kleinen Texte, die ich hatte, da reingetan, habe sie hingeschickt, wurde dann zum Vorstellungsgespräch geladen und dann schlussendlich auch genommen. Und habe am Anfang da im Institut aber sehr, sehr gelitten, muss ich sagen. Ich kam da rein und kam überhaupt nicht klar mit der Art des Diskurses da. Das war mir alles eigentlich zu intellektuell. Das war mir alles eigentlich zu etepetete. Ich kam mir tatsächlich, kann man sagen, eigentlich von der Baustelle mit dem Vorsatz, nie zu studieren, da rein, ja. Und die guckten auch ein bisschen komisch, wenn ich mal redete mit meinem damals noch sehr ausgeprägten Sächsisch. Vielleicht ist es heute immer noch so, aber ich glaube, da war es noch schlimmer. Aber
in Leipzig reden viele Sächsisch.
Ja, aber die kamen ja nicht aus Leipzig. Ah. Das waren ja Studenten, die kamen ja zum größten Teil aus den alten Bundesländern, für uns die neuen Bundesländer, und also aus dem Westen. Aber es war eine schöne Mischung damals trotzdem. Und es brauchte aber eine Zeit lang, bis ich auch mit dem Dozenten warm wurde. Mhm. Da waren dann welche, die versuchten, mich auf andere Spuren zu bringen. Aber so ein bisschen Reibung gehört ja dazu. Ich habe dann aber doch irgendwo davon natürlich profitiert, weil es war das erste Mal, dass ich in einer Gruppe mit Menschen saß, die alle schrieben, die sich Literatur interessierten, die Literatur liebten, die lasen. Wir diskutierten über Bücher, die wir lasen. Ich stieß auf Autoren, von denen ich noch nie was gehört hatte, Bret Easton Ellis oder sowas. Und wir lekturierten gemeinsam unsere Texte. Und so biss ich mich da irgendwie durch und hatte dann auch am Institut die ersten Anfänge schon von Als wir träumten im Seminar zur Besprechung, und das war schon hilfreich. Aber man musste genau gucken, von was muss ich mich hier abgrenzen. Ich will hier nicht irgendwie so ein Gemeinschaftssound. Die Gefahr ist ja immer da, wenn Leute da gemeinsam an was arbeiten, dass dann plötzlich die Sounds, die Stilistiken der Betreffenden sich ähneln. Und da wollte ich natürlich ganz weg, was Eigenes machen. Und so war das so eine Mischung, wie es immer so ist, aus man muss sich schützen und man bringt sich ein. Man lehnt was ab und man nimmt was an.
Ja, also die Vorlesungen zur Theorie der Kurzgeschichte, die haben Sie wahrscheinlich nicht besucht.
Die gab es nicht. Es gab schon so etwas Ähnliches, aber es war damals noch ein sehr freier Diskurs, dass man auch der Josef Haslinger mal sagte, ja, bei denen gab es ein Kurzgeschichtenseminar, wo er sagte, ja, was ist eine Kurzgeschichte? Eine Geschichte, die man in einem Zug durchlesen kann. So, Punkt. Und also Theorie über Bord, aber natürlich, wie eignet man sich am besten etwas an, indem man die alten Meister und die neuen Meister meinetwegen liest und schaut, eher mit so einem Bauchgefühl. Wie haben es die gemacht? Eine Kurzgeschichte hat immer eine gewisse Trinität. Das ist ein erster, zweiter, dritter Teil. Und wie entwickelt sich das? Aber sie ist auch ein ungeheurer Raum, weil in ihr vieles geht. Also man kann auch die Gattung aufbrechen und die Form verändern. Dafür muss man aber auch das Klassische erstmal können und wissen. Aber wir waren nie ein theoretischer Laden damals. Es wurde eher so am Objekt probiert.
Ja, also Diskussion, Austausch, auch gegenseitiges Redigieren, das hat sie weitergebracht, das hat sie weiterentwickelt auch in ihrem Schreiben.
Also ich glaube, dass mich die Textarbeit an fremden Texten, also an Texten der Kommilitonen, weitergebracht hat als anderes in der Zeit. Also dass ich dafür ein Gespür für die Sprache fand, auch in der Lektüre anderer Literatur. Und dass man einfach gemeinsam, jeder Satz, jedes Komma, wie ist der Sound, was könnte hier hin? Das hat sich eigentlich immer weiterentwickelt. Und mir war auch ganz klar, ich brauchte für Als wir träumten einen glasklaren Sound. Mhm. Anders dann bei Im Stein, da war das dann wieder anders. Aber für Als wir träumten brauchte ich eine Sprache, die beweglich war, die einfach, aber auch trotzdem poetisch in ihrer Einfachheit ist, in ihrer Klarheit ist. Und die suchte ich sehr lange. Und die Suche endete auch nicht nach dem Ende des Studiums. Sie geht bis heute weiter.
Das wäre auch schade, wenn die vorbei wäre.
Ja, ich sage auch dann, ich war Dozent da mal inzwischen auch einmal. Ja. Und den Studenten, denkt ja nicht, dass ihr hier anfangt und dann studiert ihr hier 3-4 Jahre und dann seid ihr hier fertig und dann war's das. Nein, das geht immer weiter. Schreiben kann man sowieso nicht lernen. Man kann an sich arbeiten, man braucht ein gewisses Grundtalent und an dem muss man arbeiten, arbeiten, arbeiten. Wie Hemingway mal sagte, Literatur, das ist 99% Arbeit und 99% Talent, 99% Arbeit.
Ja. Das ist schon eine krasse Quote.
Aber recht hat er,
der gute Mann. Was ist man am Schluss? Master-Schriftsteller, Diplom-Schriftsteller? Ist das ein Abschluss?
Ja, es gibt einen. Ich bekam einen Zettel. Ja, es liegt irgendwo, muss ich mal suchen, wo ich ihn habe. Da stand drauf, hiermit wird Clemens Meyer das Diplom des Deutschen Literaturinstituts verliehen.
Dann sind Sie Diplom-Schriftsteller.
Naja, nee, denn das Wort Schriftsteller kommt da ja nicht vor. Ich habe das Diplom des Deutschen Literaturinstituts. Also okay. Bin ich, was auch immer, auf dem Arbeitsamt dann kurioserweise bin ich damit hin, mit dem Ding. Die wussten ja überhaupt nichts damit anzufangen. Sie haben Literaturwissenschaft studiert. Ich habe dann erstmal ja gesagt. Und dann bekam ich so Stellen als Archivar angeboten und als irgendwie, keine Ahnung.
Oder wenn ich was mit Büchern.
Was mit Büchern, aber da kann man natürlich nicht rein, wenn die dann dahinter. Also es war auf dem Arbeitsmarkt vollkommen unnütz. Ja? Und ich wusste das vorher und darum ging es mir auch gar nicht. Ich habe dann nach dem Studium dann plötzlich, fand ich mich bei der Bahnreinigung wieder, weil ich ja irgendwie Geld verdienen musste, bis ich, um diesen Roman weiterschreiben zu können.
Ja. Würden Sie denn einem Abiturienten von heute, wenn er mit Begeisterung schreibt, vielleicht aber nur 70% begabt ist, zu so einem Studium raten?
Ja, die Begabung kann man ja sowieso nicht in Zahlen messen. Das ist von Hemingway ja auch eher nur so etwas provokanter, magischer Spruch, dass man eben sagt, 99% Talent, dann denkt er, es geht das weiter mit 1% Arbeit. Nein, es sind nochmal, es ist dasselbe, muss man investieren, egal wie. Talent kann man ja eh nicht messen. Wir sind ja nicht beim Monopoly oder anderswo oder in der Wirtschaft. Ich weiß es nicht. Ich denke manchmal, lasst es bleiben, ja, weil die Literatur ist ein Schiff, was ins Schlingern gekommen ist im digitalen Sturm. Also das klassische Buch, die Belletristik. Ich habe früher diesen Begriff schöngeistige Literatur wie der Teufel gemieden. Ja? Nun benutze ich ihn manchmal, wenn mich Leute fragen, was machen sie? Ich schreibe, ja, Krimis. Ich sage, nein, schöngeistige
Literatur. Schöngeistig, das ist jetzt ein positives Wort für Sie.
Es ist mittlerweile ein positives, also ich benutze es aber auch ein bisschen mit einer gewissen Selbstironie natürlich. Aber die Belletristik ist in Nöten, es wird sie weitergeben, aber die großen Zeiten scheinen mir vorbei. Wenn aber jemand eine Liebe zur Literatur in sich trägt und wirklich schreiben will und das ein Stück weit auch kann, dann soll er es tun, dann soll er es machen und an sich arbeiten und an sich arbeiten und weitermachen.
Muss aber nicht im Institut sein.
Muss überhaupt nicht im Institut sein. Also ich glaube, dass ich auch ohne Institut meinen Weg gegangen wäre. Vielleicht hätte er länger gedauert und hätte mich auf Umwege noch auf andere Umwege geführt. Ich weiß es nicht.
Denn am Literaturinstitut, da haben Sie Stan Nadolny kennengelernt, einer Ihrer Lehrer, der in den 80ern berühmt wurde durch den großen Roman Die Entdeckung der Langsamkeit. Und der soll Ihnen geholfen haben, den Kontakt zum Fischer Verlag herzustellen.
Ja, das ist ein bisschen komplexer, aber ich mache es trotzdem kurz. der war da Dozent. Und der fragte mich eines Nachmittags nach dem Seminar, weil ich keine Texte reingab, sondern nur mich lautstark an den Diskussionen über die Texte anderer beteiligt habe. Und er sagte, Mensch, Herr Meyer, was machen Sie denn eigentlich? Sie melden sich immer zu Wort, aber ich habe noch gar nichts von Ihnen gelesen. Und da hatte ich durch Zufall natürlich drei Texte dabei. Die gab ich ihm. Eine Woche später hat er mich in seinen Räumen, in seinem Zimmerchen zitiert im Literaturinstitut. Und sagte er, ja, Herr Meyer, also ich bin da sehr angetan von und ich war erschlagen, mir war das wirklich unangenehm, ja, ich konnte damit gar nicht umgehen. Und dann hatte ich das Manuskript von Als wir träumten Jahre später dann irgendwann fertig und wusste nicht weiter und es keiner wollte es haben, es wurde abgelehnt von allen Verlagen, an die ich es unaufgefordert schickte, ja, wie das eben so ist. Und dann traf ich eines nachts auf einer Party der theologischen Fakultät, also wo ich mal sage, eigentlich war das der Gottesbeweis, aber naja, die alten Heiden werden aber auch so nicht schlauer, war das der Gottesbeweis, dass ich da einen Kommilitonen traf auf dieser theologischen Party, auf der ich durch einen Zufall war, der sagte, schick das Manuskript, nachdem ich ihm mein Leid klagte, rotzbesoffen, denn da kostete das Bier, gab es Bier für 1 Euro beim Theologen. War irgendein Feiertag, Gründonnerstag, was weiß ich. Nee, das sicher nicht. Und er sagte, schickst du den Adolny, da fand er deine Texte damals so gut. Auf die Idee wäre ich kurioserweise nie gekommen. Und ich habe es gemacht, nächsten Tag. Zur Post habe ich das dem geschickt. Und dann kam irgendwann eine Antwort. Und er sagte, ich, Herr Mayer, ich werde Ihnen helfen. Wie, weiß ich nicht. Aber wir müssen dafür sorgen, dass dieses Ding unter die Leser kommt. Und der empfahl mich dann seiner Agentin, der Ursula Bender, der ich auch wirklich auch zu großen, großen Dank verpflichtet bin. Und die brachte mich dann zu S. Fischer. Das war im Herbst 2005.
Schöne Geschichte, vor allem mit dem Bier und den Theologen.
Die Theologen, ja.
Sind Sie denn heute selbst Mentor für einen jungen Autor mal geworden, wie der Nadolny für Sie?
Es kommen immer mal welche und wenn ich was wirklich gut finde, dann gebe ich den auch den ein. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, lies doch mal, ja, ich habe hier was, dann mache ich das auch und lese das auch genau und sage auch, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Und habe auch hin und wieder mal versucht, jemanden unterzubringen oder ihnen Kontakt. Ich sage, schick doch das dem und dem und sag schönen Gruß von mir. Ja, das mache ich schon. Aber dafür muss mich auch was überzeugen. Da reicht es nicht nur, dass es so halbe-halbe ist. Da muss ich sagen, doch, das ist was. Dafür kann ich mich stark und gerade machen. Denn, und das mache ich dann auch. Aber so in der Form, wie es bei Nadolny und mir war, ist es noch nicht. Aber vielleicht muss ich auch erst dafür 60 werden oder so, dass dann jemand kommt und sagt, ach hier, der alte Meier, vielleicht kann der mir helfen.
Jetzt sind Sie Anfang 40. In einem Interview haben Sie gesagt, ich zitiere das mal, das fand ich ein besonders interessantes Zitat, ich korrespondiere mit Schriftstellern wie Hemingway. Ich spreche mit denen am Schreibtisch und finde Spuren meiner selbst in deren Texten. Bei Kleist und Büchner habe ich Dinge gefunden, als wäre man miteinander verwandt. Das ist das Zitat. Herr Mayer, das klingt nach Seance und Stühle rücken oder wie machen Sie das mit der Korrespondenz?
Das klingt wahrscheinlich eigentlich erstmal nach ganz viel Wein oder Schnaps oder so. Aber das ist schon so, man will das jetzt nicht irgendwie überesoterisch machen, da bin ich gar nicht der Typ für. Aber wenn ich mit Hilbisch ist zum Beispiel auch einer, der da dazu gekommen ist.
Wolfgang Hilbisch,
ja, mit dem ich korrespondiere. Ich bin momentan Stadtschreiber von Bergen-Enkheim noch bis August und wohne da nicht, aber ich habe ein Häuschen, dass ich ab und zu zum Schreiben gehe. Und da waren eben auch viele der Kollegen, die ich schätze, unter anderem Wolfgang Hilbisch. Und wenn ich dann in diesem Raum sitze, wo die alle saßen auch und geschrieben haben, dann sind die auch irgendwie da. Und dann korrespondiere ich mit denen. Dann flehe ich sie um Hilfe an. In New York bin ich mal 2011, wo ich an dem Stein schrieb mit einem Stipendium, dort 3 Monate war und vollkommen verzweifelt war und auch unglücklich und nicht weiterkam mit diesem großen Projekt, bin ich abends zum Haus von Uwe Jonsson gepilgert, der dort eine Zeit lang wohnte, am Riverside Drive und habe dort einen Prayer wirklich gemacht. Und tatsächlich, es hat geholfen, ja. Oder dass ich bei Kleist, wo ich mich mit dem Werk Kleist beschäftigte, und Büchners, da fand ich plötzlich Sätze oder Worte, wo ich sage, verdammt, das korrespondiert mit Dingen, die ich kürzlich geschrieben habe. Also man, es gibt irgendwie so, und das ist das Schönste und Größte und gar nicht so sehr irgendwelche Erfolge oder so, die natürlich dazugehören, weil man ja auch gelesen werden will. Aber das Schönste ist manchmal, dass ich denke, ja, da gibt es eine, wie eine Wild Bunch oder sowas, da gibt es eine Gruppe und irgendwie reiht man sich da vielleicht erstmal hinten und vorsichtig am Rande ein. Man will ja nicht ganz übermütig werden, aber auch nicht zu bescheiden bleiben. Und irgendwie gehört man dazu. Und das macht mir Spaß. Ja, das ist schön.
Also eine Art Seelenverwandtschaft, ein Gedankenfinden, Gemeinsamkeit.
Ja. Und das sind meistens eben auch Leute, also sei das jetzt Hilbisch oder auch Büchner oder Kleist oder meinetwegen auch Hemingway, der mir als junger Mann sehr wichtig war. Ja, da kommen natürlich mal andere dazu und ersetzen die auch teilweise, aber die bleiben trotzdem dann da. Sind das natürlich auch immer Leute, die alles reingesteckt haben ins Schaffen. Kein Wischiwaschi. Ja. Büchner, Kleist, Hilbig, die haben gelebt für die Literatur. Die haben gebrannt dafür und sind auch verbrannt teilweise. Das möchte ich nicht, noch nicht zumindest. Aber das sind so Sachen, wo ich sage, ja, da gibt es bestimmte Typen von Schriftstellern, da weiß ich, das sind die Richtigen. Und es gibt viele andere, die machen es auch und sind vielleicht auch nicht ganz falsch, aber das sind die Richtigen. Ja. Aber ist natürlich ganz subjektiv und von mir auch ein bisschen in der typischen Schriftstellervermessenheit formuliert.
Aber dafür sind wir Ihnen dankbar. Auch für die nächste Musik, denn jetzt vor den Nachrichten haben wir noch eine. Sie haben sich was ausgesucht aus einem Film, Pat Garrett and Billy the Kid. Das hat geschrieben Bob Dylan.
Das ist von Bob Dylan, jetzt hier ein Instrumental. Und das ist eine Musik, die höre ich manchmal, wenn ich in eine lange Arbeitsnacht starte, wo ich weiß, heute muss ich ein paar Seiten schreiben. Dann drücke ich da auf Play und dann kommt Bob Dylan.
Und das ist der Main-Title von diesem Film aus dem Jahr 1973. Willkommen zum zweiten Teil der heutigen Zwischentöne mit Klaus Pilger am Mikrofon. Zu Gast ist heute der Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer. Und er hat sich eine Musik gewünscht von Harry Nilsson und der Titel heißt Coconut. Herr Meyer, was ist das für eine Musik?
Den Harry Nilsson mag ich sehr. Da ist unglücklich jung gestorben, ich glaube Anfang der 90er, und war bekannt eigentlich für seinen Song Everybody's Talking aus dem Film Asphalt Cowboy mit John Voight und Dustin Hoffman. Das ist ein herrlicher Titel und dadurch stieß ich dann auf die anderen Titel von ihm. Und dieses Coconut, das ist irgendwie vollkommen irre. Das hat er alles selber aufgenommen. Also sämtliche Stimmen in dem Lied sind von ihm und hat das dann im Studio gesampelt. Der hat nicht so den ganz großen Erfolg in der Zeit gehabt wie andere Singer und Songwriter, aber ich finde ein großartiger Typ.
Crazy Music von Harry Nilsson.
Brother bought a coconut, he bought it for the dime. His sister had another one, she paid it for the lime. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she called the doctor, woke him up and said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve this belly ache. I said, said, Doctor, to relieve his bellyache. Now let me get this straight. Put the lime in the coconut, you drank and bowed up. Put the lime in the coconut, you drank and bowed up. Put the lime in the coconut, you drank and bowed up. Put the lime in the coconut, you called the doctor, woke him up, said, Doctor, ain't there nothing I can take.
Coconut von Nilsson. Den meisten ist er auch bekannt mit dem, ja, etwas schmachtigerem Song Can't Live Is Living Is Without You, lief eigentlich in den 70er Jahren in allen Jukeboxen. Clemens Meyer ist zu Gast, der Schriftsteller bei den Zwischentönen. Herr Meyer, im Fragebogen der Wochenzeitung Freitag, da haben Sie auf die Frage, wer oder was hätten Sie gern sein mögen, geantwortet, ein 10, 20 Jahre früher geborener Clemens Meyer. Jetzt habe ich mal überlegt, dann wären Sie Jahrgang 57 oder 67. Was hätte das geändert? Sie hätten länger in der DDR gelebt und hätten noch Walter Ulbricht kennengelernt.
Ja, da habe ich gar nichts drüber nachgedacht. Ich dachte, da hätte man manch anderen Schriftsteller noch kennenlernen können und oder manch andere Band oder sowas. Oder man hätte ja auch die DDR verlassen können, man hätte ja ausreisen können.
Das war vielleicht nicht so einfach damals.
Naja, den hätten mich schon rausgeschmissen. Und also ich weiß es nicht, es war so nur, ich denke manchmal, dass ich gerne noch die großen Zeiten der Literatur miterlebt hätte, ja, wo sie noch was galt, ja, auch die bitteren Zeiten. Man wäre natürlich da in Grabenkämpfe gekommen und vielleicht auch dran zugrunde gegangen, wie Thomas Brasch oder wie andere, aber mich interessiert das, wo ich herkomme, sehr, also diesen Raum voller Dichter, Schriftsteller, eine Zeit, der ich nachgeboren bin, aber mit der, die trotzdem viel mit dem zu tun hat oder ich mit ihr zu tun habe, was jetzt ist, was ich jetzt mache. Und da hätte ich vielleicht doch gerne mal reingeschaut. Aber nein, ich bin eigentlich zufrieden mit dem 1977 geborenen Meyer. Da wäre ich ja jetzt schon, mein Gott, ich weiß es nicht. Ja,
50 oder 60?
Ja, wenn man es denn wird, wenn man es denn geworden wäre, davon gehe ich aber mal aus oder hoffe es zumindest. Und ich bin zufrieden, dass ich 42 bin.
Also die Literatur war größer, wichtiger, bedeutsamer damals. Das hat sie gereizt, das hätte sie gereizt.
Naja, sie konnte zumindest, sie war in der, wurde in der Gesellschaft natürlich viel mehr wahrgenommen. Es gab natürlich viel weniger Konkurrenzen auf beiden Seiten der Grenze. Ja. Also im Westen gab es die große Generation der Schriftsteller und im Osten gab es sie, die hatten natürlich zu kämpfen. Ja. Da ging es auch, der ein oder andere landete im Gefängnis, aber es gab eben auch die, die an der Zensur dran vorbeigeschrieben haben, die begierig gelesen wurden und die in dunklen, unruhigen Zeiten lebten, wie ein Wolfgang Hilbig, der dann die Tragik hatte, dass er weder in der DDR zurechtkam, als dann aber im Westen aber auch nicht. Als er dann in den Westen gehen durfte mit dem Dauervisum in den 80er Jahren, kam er da auch nicht zurande. Es war ein Provisorium, egal, überall wo er war, ist natürlich auch eine Tragik und man muss natürlich aufpassen, ob man sich da wirklich reingewünscht hätte. Aber man hätte ihn gern kennengelernt auch in der Zeit. Ja. Und nun bin ich ihr Enkel, aber oder Sohn oder wie auch immer, aber auch nicht schlecht, ja.
Apropos Enkel oder Sohn, Ihr Vater, der ist oder war Krankenpfleger, Ihre Mutter Erzieherin in einem Kindergarten, also beide Eltern aus Sozialberufen. Hat Sie das geprägt, dieses Soziale?
Ja, sie sind mittlerweile beide Rentner und das hat mich sicher geprägt auf eine gewisse Art und Weise. Ich bin auch kirchlich aufgewachsen, also beide Eltern waren in der Kirche engagiert. Mein Vater auch politisch in der Ost-CDU aktiv, meine Mutter im Kirchenvorstand und ich bin konfirmiert, getauft und so weiter und verbrachte eigentlich meine Kindheit mehr oder weniger im Schoß der Mutter Kirche, der evangelischen, muss man dazu sagen. Und das war im Osten schon was Besonderes als Kind, dass man nicht in den Pionieren war, sondern dass man in die junge Gemeinde oder früher dann eben in die Christenlehre ging. Ja, also da hatte man dann doch noch einen anderen Blick auf diese Institution, in denen die Kinder ja drinnen waren. Von außen habe ich mir das angeschaut und das war was Besonderes. Ja.
Das war auch was Gutes für Sie?
Weiß ich nicht. Ja, für die, die in den Pionieren waren, war es auch nichts Schlechtes. Das waren schon man machte gemeinsam Dinge. Manche von denen waren ganz schön, manche waren ein bisschen komisch, wie so diese Pioniermanöver, wo man dann ein bisschen Krieg spielte. Auch selbst Ende der 80er noch, kommt drauf an, in welcher Schule man war. Bei uns war eine doch sehr linientreue Direktorin. Da wurden bis zum Schluss die Fahnen hochgehalten. Da ging bis 89 noch sie selbst durch die Klassen und der Pionierleiter und der Parteisekretär der Schule und sagte, geht nicht auf diese Aufmärsche am Montag und Krawallmacher sind dort aktiv und so etwas. Also bis zum Schluss wurde da, was aber auch irgendwie was Positives hat, denn sie, also die Direktorin, war dann zumindest keine von den Wendehälsen. Die ist bis heute der roten Fahne treu geblieben.
Aber Sie als Junge, 11, 12 Jahre, damals die Montagsdemos in Leipzig, in Ihrer Stadt, Sie sind mitgegangen mit der Mutter?
Mit der Mutter ein paar Mal, meiner Schwester und ein, zweimal, ich war 12 Jahre alt, meine Schwester 13. Und ein-, zweimal bin ich auch mit einem Freund, habe ich mich da hingeschlichen in den Abendstunden. Und es war faszinierend. Ich kam manchmal mit der Straßenbahn von einer Arbeitsgemeinschaft, von einer AG, also nicht von der Aktiengesellschaft, sondern von der Arbeitsgemeinschaft. Junge Rezitatoren hieß die. Und die war irgendwo hinterm Zentrum, am anderen Ende der Stadt. Und mit der Straßenbahn fuhr ich, montags war die. Und ich fuhr montagsabend, so zwischen 18, 19 Uhr war das vorbei, mit der Straßenbahn zurück Richtung, wo wir wohnten. Und kam durch die Innenstadt. Und da merkte man, hier geht's jetzt los, hier braut sich das zusammen. Und das war faszinierend zu beobachten. Und dadurch, dass die Mutter immer hinging, wusste man, was vor sich ging. Also trotz des jungen Alters war man informiert und ahnte, hier passiert etwas Großes momentan. Hier braut sich was zusammen. Hier ist viel, ja, und dann war es das Ende einer Ära.
Ihr Vater ist nicht zu den Demos gegangen?
Das kann ich gar nicht mehr so sagen. Meine Eltern ließen sich scheiden, auch in dieser Zeit. Und,
das hatte aber nichts mit der Wende zu tun.
Nein, glaube ich ja nicht, mit anderen Dingen. Mhm. Und es war aber durch Zufall, dass sozusagen das auch noch da passierte. Und mein Vater glaubte, ich darf das glaube ich sagen, er glaubte eine Zeit lang, dass es hier in Leipzig eine chinesische Lösung geben würde. Also, dass die reinschießen würden. Und als die große Demo nach dem, 7. Oktober, glaube ich, war der Jahrestag der DDR, der 40. 1989. Am 9. Oktober war eine große Demo in Leipzig. Da kamen dann über 100.000 oder noch mehr, ich weiß es nicht. Und da wurde kolportiert, heute wird geschossen. Heute ist Schießbefehl, es ist nichts passiert. Da hat mein Vater gesagt zu meiner Mutter, du gehst nicht mit den Kindern in die Stadt. Das machst du nicht. Ich war nicht da, meine Schwester glaube ich auch nicht. Meine Mutter ist gegangen, alleine. Als da nichts passierte, wusste man, eigentlich sind jetzt die Messen gelesen. Ja. Eigentlich kann jetzt nichts mehr passieren. Dann einen Monat später war die Mauer offen. Aber es hat noch einen Monat gedauert. Aber am 9. Oktober wurde nicht geschossen. Und mein Vater dachte, es würde die chinesische Lösung geben. Er war politisch aktiv und informiert. Und es war ja auch im Bereich des Möglichen durchaus. Und dass die Sowjetarmee nicht eingegriffen hat. Ja. Das ist ja auch eigentlich ein Wunder. Ja, dass die gesagt haben, okay, wir lassen das. Wir beobachten das nur. Wir machen hier nichts.
Ja. Sind Sie froh, so ein Teil der Geschichte geworden zu sein?
Ja, ich war wirklich Kind am Rande, habe es mit den Augen eines Kindes gesehen, war dann froh, dass ich das für Als wir träumten nutzen konnte, diese Sicht des Kindes, aber ich war eben wirklich nur ein Kind. Aber ich denke ich manchmal, wie man so denkt, irgendwann bin ich vielleicht der Letzte, der es persönlich gesehen hat, wenn ich 80 mehr werde oder so, dann sind die anderen alle weg und ich kann noch davon erzählen, bevor ich dann auch weg bin.
Ja. Wer hat Sie eigentlich für die Literatur begeistert? War das der Vater, die Mutter, ein Lehrer?
Das war so eine Mischung aus vielen. Wir gingen schon mit der Schulklasse frühzeitig in der zweiten Klasse, dritten Klasse in die sogenannten Stadtteilbibliotheken, die überall waren. In jedem Stadtteil gab es eine Kinder- und Jugendbibliothek. Tolle Sache. Und dann ging man mit der Klasse hin und durfte sich Bücher ausleihen. Und mein Vater hatte eine große Bibliothek, also mit die Mutter auch zusammen. Die hatten eben viele Bücher. Und mein Vater las viel, die Mutter auch. Und das war aber so in der DDR so ein Phänomen, das gab den lesenden Bauarbeiter, es gab den lesenden Schlosser. Das war das Tor zur Welt und die lasen und kauften die Bücher, die Klassiker, was unter dem Ladentisch gehandelt wurde, Werner Heidecheck oder sowas. Also Christoph Hein dann später, man wollte informiert sein, was passiert, wie beschreiben die das Land und das war das Fenster zur Welt, das war ein Diskurs. Ich weiß nicht, ja, vielleicht das, aber es war, Literatur galt was. Ja, das war nichts Außergewöhnliches, dass die Leute einfach Bücher kauften und lasen, also schichtenübergreifend. Ja.
Und, das hat Sie angesteckt?
Ja, das hat irgendwas bewirkt in mir, dass da so viel gelesen wurde bei mir zu Hause. Und ich entdeckte es selbst früh auch schon für mich, dass ich, sobald ich lesen konnte, las ich. Und sobald ich schreiben konnte, fing ich tatsächlich dritten, vierten Klasse spätestens an zu schreiben. Da war was, da rief mich was. Das ist ganz komisch. Also da war mir von Anfang an klar. Und wenn ich heute schaue, was ich damals geschrieben habe, also wenn es so Fragen gab, was möchtest du mal werden? Da wurde man immer mal gefragt, dann sagten die einen Feuerwehrmann und die anderen, was man früher da so alles werden wollte, Volkspolizist oder so. Bei mir stand immer Schriftsteller. Schon mit drei, schon in der dritten Klasse, mit drei noch nicht, schon in der dritten Klasse ungefähr. Ist natürlich vermessen, aber woher das kommt, keiner. Woher ich dieses Selbstbewusstsein hatte, keine Ahnung.
Hat ja geklappt.
Ja, dann doch.
Der irgendwie. Traum hat sich erfüllt. Sie haben es gemacht.
Ja, komisch.
Die Sozialberufseltern haben wir von gesprochen, aber in der Generation davor, da stammen sie ja schon aus einer Künstlerfamilie, denn ihr Großvater war Otto Möwald, ein prominenter bildender Künstler und auch Professor am renommierten Kunstinstitut Burg Giebichenstein. Wie nah waren Sie sich?
Hatten schon ein enges Verhältnis, auch zur Großmutter, die Keramikerin war und Bildhauerin. Dazu muss man aber sagen, der Großvater, der kam aus einer ganz einfachen Bauernfamilie, waren Vertriebene, kam aus dem Riesengebirge in Böhmen. Der Vater war Holzfäller und Gebirgsbauer. Und die hatten mit Kunst gar nichts zu tun. Und der Großvater entdeckte irgendwann auf der Flucht, kam der erste Kontakt zur bildenden Kunst. Und er entdeckte auch, dass er gut zeichnen kann. Und ging dann diesen Weg als Autodidakt, hatte, glaube ich, 8. Klasse oder sowas. Und ging dann an die Burg Giebichenstein als Student, als 17-jähriger Student. Er wurde dann angenommen, weil er aus einem proletarischen Haushalt stammte. Konnte man dann mit 17 auch studieren. Und weil er begabt war natürlich auch. Wir waren uns schon nahe. Das war ein wichtiger Mensch.
Waren Sie sich nah als Enkel und Opa oder als zwei Künstler?
Nee, das ist wirklich so vermessen. Später. Ja, ich habe ihn noch lange erlebt, weil er erst 19 war, wo er der Vater meiner Mutter wurde, hatte ich einen jungen Opa immer. Und so haben wir viel Zeit auch miteinander verbracht. Später dann am Ende seines Lebens, da haben wir natürlich von Künstler zu Künstler gesprochen. Aber früher hat er mich in Museen mitgenommen, mit der Schwester zusammen, hat uns Bilder gezeigt. Er war großer Musikliebhaber, hat klassische Musik gehört, trank auch gern Wein und erzählte viel. Und das hat mich schon auch irgendwie geprägt. Aber ich muss sagen, die väterliche Seite, wo mein Vater herkam, da kam aus Vorpommern, auch aus einer Flüchtlingsfamilie, die Oma, die noch lebt, seine Mutter, mit über 90, die sind aus Ostpreußen geflohen und die haben in der Molkerei gearbeitet. Und das hat mich genauso geprägt, dass man das auch miterlebt hat. Es waren auch die Familie des Großvaters, des Künstlers, das waren keine klassischen Intellektuellen auch. Das waren auch Menschen, die einfach unter Menschen lebten und auf Umwegen zur Kunst gekommen waren und das dann gemacht haben. Und in Ferien fuhr man dann zu den anderen Großeltern, die da in der Molkerei wohnten, in Züssow bei Greifswald. Also das hat mich alles geprägt, diese beiden Sachen.
Sie haben gerade gesagt, der Opa hat Ihnen auch die klassische Musik nahegebracht. War das auch bei Gustav Mahler so?
Ach, der liebte Mahler. Der hörte Mahler und ging in jedes Mahlerkonzert und der war ein großer Mahler-Fan. Ja. Und so ein bisschen hin und wieder, ja. Als ich im Stein schrieb, hörte ich dieses eine, ich weiß gar nicht, welche Sinfonie das ist, wovon Nietzsche das O Mensch gibt.
Ach. Das ist die Sinfonie Nummer 3, der vierte Satz.
Das ist er.
Und die hören wir jetzt, zumindest ein Stückchen davon. Gustav Mahler, Sinfonie Nummer 3 aus dem vierten Satz. Hier gespielt von den Düsseldorfer Symphonikern, Solistin war Anna Larsson. Gewünscht hat sich das Clemens Meyer, unser Gast heute bei den Zwischentönen. Herr Meyer, diese Musik haben Sie gehört beim Schreiben Ihres zweiten großen Romans Im Stein. Und
ja, aber er gar nicht jetzt diesen Anfang, sondern kommt später erst, dass dann diese eine Stimme kommt. Das ist ja alles unglaublich lang, dass dann plötzlich dann diese eine Stimme da aus den symphonischen Klängen kommt. O Mensch, O Mensch. Und da hat es mich immer richtig ergriffen. Und dann kommt eben dieses ganze Nietzsche-Ding, O Mensch, gib Acht, was spricht die tiefe Mitternacht? Ich schlief aus tiefem Traum, bin ich erwacht. Und das war so ein Leitmotiv für Im Stein eigentlich.
Ja. Wobei ich jetzt eigentlich erst beim ersten Roman bin in unserer Chronologie,
ja.
Als wir träumten in den Anfangsjahren, war ja im Grunde Ihre Examensarbeit am Literaturinstitut und dieser Roman, der schlug damals ja mit seiner Intensität und Kraft ein wie eine Bombe. Und wenn man die alten Artikel aus dieser Zeit von 2006 liest, da steht dann immer, ja, der junge Autor, der schreibt über das, was er selbst erlebt hat in seiner Leipziger Clique, er hat selbst gesoffen, Autos geknackt, war im Arrest, hat mal von Hartz IV gelegt, hat auf dem Bau gearbeitet. Wann hat Sie das genervt, dass Ihre Biografie so in den Vordergrund gestellt wurde?
Tja, schwer zu sagen.
Oder hat es überhaupt genervt?
Doch, natürlich hat das genervt, weil ich natürlich wollte, dass der Roman als Roman gesehen wird, als künstlerische Form.
Und nicht als One-Hit-Wonder?
Ja, nicht. Das war mir, da wusste ich schon, da hatte ich schon das Nächste in der Planung in der Zeit. Also da hatte ich mir jetzt nicht die Sorgen gemacht, aber es nervte natürlich, dass man sich da auf bestimmte Dinge reduzierte. Und weil ich sage, es spielt da gar keine Rolle, was ich davon erlebt habe. Es ändert doch nichts an der Literatur, die da ist. Wenn ich mal tot bin oder was auch immer, irgendwann mal, muss dieser Roman doch funktionieren, ohne dass jemand weiß, was ich davon und was nicht. Und es weiß sowieso keiner, außer mir. das Fundament dieses Romans ist diese Zeit, die ich da erlebt habe tatsächlich. Ja, dann stand mal irgendwo, ich hätte im Gefängnis gesessen, was überhaupt nicht stimmt. Ich saß im Jugendarrest ein paar Wochen mal, zweimal, einmal drei, einmal zwei Wochen, ja. Ich weiß es nicht mehr genau, in einer Art geschlossenen Haftanstalt.
Aber weshalb?
Das weiß ich nicht mehr. Man hat dann irgendwelche Auflagen nicht erfüllt vom Gericht. Mhm. Und dann wurde man dahin gesteckt. Ja. Und was mich jetzt aber auch gar nicht so sehr tangiert hat, das eine Mal habe ich die Buddenbrooks gelesen und das andere Mal Verlorene Illusionen von Balzac. Also man kann seine Zeit schlechter verbringen. Und habe interessante Menschen kennengelernt und habe mich da so ein bisschen durchlaviert. Und das eine Mal war kurioserweise während meiner Zeit am Literaturinstitut, musste ich da drei Wochen, glaube ich, hin. Und ich Idiot, hab mich noch abgemeldet, gesagt, ich habe hier ein Problem, Herr Spinnen hieß der Dozent damals. Und anstatt einfach da stehen und heimlich mal drei Wochen weg zu sein, ja, hätte keinen Menschen interessiert.
Also Sie haben gesagt, ich muss jetzt mal in Arrest.
Ich habe hier ein Problem und ich wollte, dass der das irgendwie aufhebt, weil auf die Semesterferien verschiebt, dass ich hier nicht mein Studium verpasse. So pflichtbewusst war ich damals. Mhm. Und ging aber irgendwie nicht. Die hätten mich dann da wahrscheinlich abgeholt, wenn ich nicht aufgetaucht wäre. Und so bin ich dann irgendwann mit meiner Tasche gepackt und bin nach Zeitheim gefahren, wo diese Jugendarrestanstalt auf dem Gelände der JVA Zeitheim sich befand. Und ich glaube, bis heute noch befindet. Ich weiß es aber nicht. Und da bin dann drei Wochen dort gewesen und dann bin ich zurückgekommen und wieder zum Studium.
Wie fanden die das an der Uni? Ihre Dozenten oder ihre Mitstudenten?
Die wussten das nicht, die Mitstudenten. Ich ging damals auch noch zu einer Bewährungshelferin. Also, alles absurd, aber mit dem die vielen Jahre, die dazwischen liegen, da lacht man jetzt drüber. Da musste ich dann, die gingen immer irgendwo Bier trinken. Und ich sagte, nee, ich kann jetzt nicht. Einmal die Woche oder zweimal im Monat, ich weiß es nicht mehr. Ich musste regelmäßig zu dieser Bewährungshelferin. Und da hatte ich eine Jugendstrafe auf Bewährung bekommen. Warum, spielt ist auch egal jetzt. Es waren meistens nur Gewalt gegen Dinge und sowas. Also ja, unterschiedlichste Dinge, die aber schon teilweise auch Jahre zurücklagen. Da braucht natürlich eine Weile. Da war ich also 17, 18 und dann 19, wo diese Dinge passierten. Und dann mit 22 kamen dann die Resultate plötzlich. Also die Strafen dafür. Und das wusste keiner. Außer dem Spinnen. Und ich habe es dann später mal irgendwie so auch unbedarft. Ich habe auch den Fehler gemacht, 2006, dass ich häufig nach langen Trunknächten früh mit Restalkohol zu Interviews aufgetaucht bin. Weil man dann erzählt man natürlich nur Quatsch. Aber ich habe auch immer gesagt, ich redigiere nichts. Was ich gesagt habe, habe ich gesagt. Und so ist es dann eben gewesen. Und ich finde es mir auch eigentlich ganz schön, dass man es so gemacht hat und sich nicht allzu viel Gedanken gemacht hat. Da hat man eben dies und das erzählt. Und es ist ja alles gut gegangen.
Gegen was haben Sie als Jugendlicher denn eigentlich rebelliert?
Ja, da denke ich manchmal drüber nach. Wir wissen es nicht. Ja, also da war irgendwas. Wir sind eben vollkommen freigetreten. Es hat ja auch Spaß gemacht. Und Alkohol war viel im Spiel. Bei anderen dann leider Drogen, bei mir nicht. Da habe ich mich immer ferngehalten. Da sind dann auch leider gute Freunde oder ein sehr, sehr guter Freund, Kindheitsfreund dran gestorben. Ein anderer hat sich umgebracht. Also ja, aber es war eben so. Und trotzdem hat man intensive Zeiten erlebt zusammen.
Aber Sie können es nicht benennen, also sagen, ich war gegen oder gegen das.
Ich war gegen gar nicht, ich war für was. Okay. Und zwar Spaß zu haben und Alkohol zu trinken und nachts durch die Straßen zu ziehen. Natürlich überspielte man damit irgendeine Lehre, ja. Aber man weiß es nicht so genau. Man muss Eis Verträumten lesen, dann versteht man es vielleicht. Aber das klärt ja auch nicht die Fragen. Literatur ist ja auch gar nicht so sehr dazu, da Fragen zu beantworten, sondern eher sie zu stellen und sie mit Material zu füllen. Ja. Und ich dachte immer so, ich bin ja dann nach Hause gegangen und habe gelesen, habe mich mit der Literatur beschäftigt. Und ich dachte immer, das gehört irgendwie zusammen, dass man irgendwie exzessiv ist oder verrückt ist und Schriftsteller ist und so. Und ich war weder Schriftsteller, exzessiv weiß ich nicht, da gab es auch andere, die waren schlimmer. Ich habe immer so Beispiele gesehen, wo ich sage, ja, Berufskriminelle, die ich kannte oder wirklich schlimme Menschen, ja, wo ich sage, ja, so bin ich ja nicht. Ich bin ja harmlos, ich bin ja nur ab und zu mal, hat man über die Stränge geschlagen und das wurde dann geahndet. Damals noch sehr moderat, das muss man sagen. Also bei dem Kram, den wir damals gemacht haben, ich glaube, die würden heute alle im Knast sitzen. Ja, aber damals waren die Jugendrichter, die waren moderat hier bei uns in Leipzig eine Zeit lang.
Also einerseits das wilde Klickenleben, andererseits das Lesen dann zu Hause in der Wohnung. Das war kein Widerspruch, sondern passte gerade für Sie gut zusammen.
Das passte irgendwie zusammen. Und ich habe auch immer gewusst in der Zeit, das, was hier passiert, also die Anfang bis Mitte, zweite Hälfte der 90er Jahre, das, was hier passiert, das wird irgendwann das Fundament eines Romans abgeben. Nun ist aber keiner von diesen Personen, der im Eiferträumen auftaucht, eine 1-zu-1-Figur. Das sind alles konstruierte Figuren. Aber die Zeit, dieser Irrsinn, dieser Wahnsinn, auch diese Gewalt, die Gewalterfahrungen, die man da gemacht hat, also als Opfer meistens auch, ja, das sind natürlich prägende Erfahrungen, aber das lässt mich heute auch viele Dinge gelassen sehen.
Nicht alle Ihre Bücher oder Kurzgeschichten spielen ja direkt in Leipzig, aber in Orten, die Leipzig oder eine ostdeutsche Stadt sein könnten. Ein Roman, der in Köln spielt, in Paris, New York, in Frankfurt, das passt nicht zu Clemens Meyer?
Das weiß ich nicht, weil ich da noch viele Romane hoffentlich schreiben werde. Jetzt arbeite ich gerade an einem, da spielt ein großer Teil in Belgrad, in Beograd, in Serbien. Ein kleinerer Teil in Novi Sad, einer natürlich auch in der Stadt L, ja, in Leipzig. Aber schon im Stein gibt es ein Kapitel, das spielt in Berlin. In einem anderen Kapitel verschlägt es einen Mann nach Hildesheim auf das schmutzigste Bahnhofsklo des Landes. Eines der Zentren, um das sich das alles dreht, wird natürlich auch die Stadt L bleiben. Aber ich muss schon tief schürfen und mir eine eigene Stadt L erschaffen. Weil so, wie sie jetzt sich darstellt, momentan sie für mich literarisch nicht verwendbar ist. Also gehe ich in der Zeit zurück oder mache wie im Stein ein Hybrid aus einer Nachbarstadt, Halle und der Leipziger Stadt. Und das ist dann eine Art ostdeutsches Metropolis. Also man muss sich die Stadt erfinden. Oder wie Hans-Henny Jahn sagte, du sollst diese Stadt, durch die du gehst, erforschen. Pathetisch natürlich.
Naja, Sie sind in Leipzig wohnen geblieben und haben einmal sogar gesagt, ich könnte nirgendwo anders leben. Wieso eigentlich nicht?
Ich weiß nicht, weil ich... Das habe ich mal gesagt und jetzt hinterfrage ich das. Aber ich kann da nicht weggehen, dann wäre es auch nicht. Aber nach Berlin, nee, habe ich keine Lust. Zwickau, ja, nee, auch lieber nicht. Viel AfD, ja. Aber ich weiß es nicht, wo soll ich denn hingehen? Also ich habe doch nichts, also außer Leipzig, ja.
New York, Paris.
Da war ich ja überall schon, in New York.
Zum Leben?
Nee, aber mal so 3 Monate eben, um da zu schreiben. Und ja, was soll ich denn da leben? Ich kenne ja da gar keinen. Na doch, New York kenne ich jemanden, ja. Aber also Paris, ja, mal hinfahren, klar. Aber was soll ich denn im Ausland? Das ist alles kompliziert. Was soll ich denn da leben? Überhaupt kein Geld für sowas. Also da bleibe ich doch lieber in Leipzig. Halle, an der Saale, wo ich geboren bin. Da gibt es schöne Ecken, aber weiß auch nicht, der Hallenser an sich, ja, macht mir auch irgendwie mehr und mehr zu schaffen.
Ist Leipzig Ihre Heimat? Können Sie mit dem Begriff Heimat was anfangen?
Naja, ich muss schon sagen, dass irgendwo Sachsen schon meine Heimat ist, ja, auch wenn es eben manchmal gruselt in der Nacht und am Tag, wenn man so drüber nachdenkt. Leipzig mit seinen Randgebieten vor allen Dingen, das ist schon irgendwie Heimat. Wenn ich mit dem Zug nach Chemnitz fahre, dann fahre ich da durch und sage, das ist mein sächsisches Land, hier bin ich zu Hause. Aber ich fühle mich auch, wenn ich hochfahre, das habe ich die Oma besucht, 91 oder 92, im betreuten Wohnen in in Greifswald. Sitzt, haben wir so besucht zum Geburtstag und wenn ich da hinkomme, ist auch irgendwo Heimat, ja, weil da mein Vater ja groß geworden ist und so ist die Heimat ja doch ein vielschichtiger Begriff und ich fühle mich auch hier nicht unheimisch, ja, also wenn ich mit dem Zug in den Westen fahre, wo ich schon so oft gewesen bin, ist auch ein Teil meiner Heimat, ja, ich weiß auch nicht, ich finde es an vielen Orten schön, aber ob ich da leben könnte, weiß ich nicht.
Wir hören noch eine Musik, die Sie sich gewünscht haben, Clemens Meyer. Das ist Talk Talk, das ist 80er Jahre.
Ja, das hat sowas Somnambules, dieser Song. Also sowas Schwebendes, Seltsames und ja, ganz Kryptisches und irgendwie doch Schönes. Also berührt mich irgendwie.
I believe in you. Thank you. Somnambule Musik hat Clemens Mayer das genannt, was wir gerade gehört haben. I Believe in You von Talk Talk aus dem Jahr 1988. Clemens Mayer, der Schriftsteller aus Leipzig, heute zu Gast bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Herr Mayer, einige Ihrer Stoffe wurden verfilmt, wurden auch zum Bühnenstück. Und gleich Ihr Erstling, als wir träumten, der hatte für die Verfilmung ein ostdeutsches Traumteam. Der Regisseur war kein geringerer als Andreas Dresen. Das Drehbuch, das schrieb Wolfgang Kohlhase, einer der prominentesten deutschen Drehbuchautoren überhaupt. Ich sag nur Solo, Sunny, Sommer vom Balkon. Sind Sie da in Ehrfurcht erstarrt?
Nee, das sicher nicht. Aber ich fand es natürlich erstmal gut, dass da zwei solche guten Leute, die man auch irgendwie schätzt. Solo Sunny, toller Film, ja. Und von Dresen mag ich auch das eine oder andere wirklich sehr, dass die sich da zusammentun und das machen. Und dann habe ich auch gesagt, lass die machen. Ja. Die machen schon ihr Ding.
Dann, und Sie haben es gut gemacht in Ihrem Sinne?
Ja, auf eine gewisse Art und Weise schon. Aber ich mache mich da vollkommen frei. Es ist ja doch nicht mein, Sie machen den Film, ich habe das Buch gut gemacht und was dann daraus adaptiert wird, ja, das obliegt nicht meiner Verantwortung. Teile des Films haben mir doch durchaus gut gefallen. Die Jungs waren gut, ja, aber ich will mich da auch gar nicht jetzt groß einmischen. Ja. Die haben schon gemacht, was sie haben auf jeden Fall, so wie ich es auch mache, alles gegeben, dass daraus ein gutes Projekt wird. Die haben dafür gebrannt, ich weiß das. Ich war teilweise als Gast bei den Dreharbeiten, die haben gebrannt und darum geht es doch, dass man, ja, es ist ein bisschen plakativ vielleicht, dass man erstmal zumindest für sein Projekt brennt und da alles rein investiert. Ob es dann am Ende doch nur fragmentarisch bleibt oder ob es ein ganz großes, rundes Ding wird mit Ecken und Kanten, das weiß man ja nicht. Also und ich bin auch kein Filmkritiker.
Konnte sich denn der weit über 80-jährige Kohlhase in diese Jugendbannengeschichten einfühlen?
Na, er erzählte mir, dass er in der Nachkriegszeit so Schieberbanden, also nach 45, er hat auch mal einen Film drüber geschrieben über die Zeit Berlin-Ecke Schönhauser, eine Art Neorealismus in der DDR. Und dass er sich da durchaus einfühlen konnte, in ganz anderer Zeit natürlich, aber diese jungen Leute, die orientierungslos da lang straucheln und sich in irgendwelche krummen Sachen auch teilweise verwickeln lassen, das konnte er, sagte er zumindest, gut nachvollziehen. Ich habe die einfach machen lassen und der Film hat ja seinen Weg gemacht, ja, lief auf der Berlinale und ich fand das eher eine Auszeichnung, dass der Roman verfilmt worden ist, ja.
Bei anderen Verfilmungen, da war es anders. Für die Kinoverfilmung Ihrer Kurzgeschichte In den Gängen, die in einem Lebensmittellager spielt, da haben Sie selbst das Drehbuch verfasst und für den Film Herbert über einen kranken Ex-Boxer gar das Originaldrehbuch. Wie kam es dazu?
Na, das habe ich zusammen mit dem Thomas Stuber gemacht, der die beiden Filme auch als Regisseur, wie sagt man das, directed hat und gedreht hat. Ja, ja, da haben wir das zusammen geschrieben, das stimmt. Der Herbert war die erste Arbeit, die wir zusammen geschrieben haben. Da kam er mit einer Idee zu mir und sagte, hier, da gibt es eine Stoffidee für diesen Film, kannst du da mal reingucken? Ich sage, ich habe keine Zeit, ich schreibe gerade im Stein, das reibt mich auf. Und dann habe ich doch reingeguckt und wie das manchmal so ist, glaubt man sofort zu wissen, wo alles nicht stimmt oder was alles nicht stimmt. Und ich sagte, oh, ja, schöne Idee, aber das. Und dann hat er mich irgendwie da reingeschwatzt und was auch, es war nämlich natürlich überhaupt gar kein Geld da, ja. Und dann habe ich immer das gemacht und es ist ein ergreifender Film draus geworden. Mhm. Auch dank ihm natürlich, es ist sein Baby. Ich habe da nur ein bisschen mit dran gearbeitet. Bei In den Gängen, ja, war es ähnlich. Da haben wir dann noch intensiver zusammengearbeitet und dann ist dann dieser Film draus entstanden. Und so machen wir weitere Projekte auch zusammen und mittlerweile ist auch ein bisschen Geld da zum Glück und dass man weitermachen kann. Die Stillen Trabanten wird ein Episodenfilm, an dem, wo wir gerade die erste Drehbuchfassung geschrieben haben. Wir haben Tatort zusammen gemacht von Hessischen Rundfunk mit Ulrich Tukur und Peter Kurt. Ja, das ist so eine Sache, wo ich sage, ja, es ist ganz schön, da kann man sich mal von der Literatur durchatmen. Ist auch anstrengend, ja, aber bringt eben auch ein bisschen Geld, gerade so Tatort-Sachen. Ja, nicht, dass man jetzt da reich wird, wenn man zu zweiten Drehbuch schreibt. Man muss machen, was ein bisschen Geld bringt und was einem auch ein bisschen Spaß macht. Das ist ja nicht so, dass ich das jetzt nicht ungern mache. Ich sag mal, ich mache es dann mit dem Thomas Stuber, weil ich es kann.
Ja. Okay, ums Geld geht's schon, denn so ein Tatort-Drehbuch bringt sicherlich eine ganz ordentliche Summe.
Naja.
Ist das Schreiben für den Film für Sie in der Hauptsache Geld verdienen oder anders gefragt, ist das literarische Schreiben für Sie im Ranking eindeutig höher?
Eindeutig höher, ganz klar. Das heißt aber nicht, dass ich an so einem Drehbuch nicht da alles reinsetze, dass das gut wird. Ich bin von frühester Kindheit an ein riesiger Filmfan. Ja. Und habe eine riesige Sammlung an Filmen, tausende Original-DVDs und habe mich viel damit auseinandergesetzt. Also glaube auch ein bisschen was davon zu verstehen. Man wird sich an die Romane und an die Erzählungen hoffentlich erinnern. Und die Filme, das ist Thomas Stubers Metier. Ich mache da ein bisschen mit. Mhm. Und das ist durchaus was mich reizt. Ja? Weil ich mich freue, wenn dann doch irgendwas draus wird, wo ich sage, ich habe mitgearbeitet und Mensch, doch, das ist ganz gut. Das hat er ganz gut gedreht dann am Ende auch. Aber ich habe meinen Anteil dazu beigetragen. Aber Romane, natürlich, das ist das, wofür ich lebe. Ja.
Der Tatort, der kommt, da können wir ein bisschen drauf gucken, im Herbst ins Fernsehen.
Der mit Ulrich Duck, der kommt im Oktober irgendwann, ja.
Und da haben Sie eine Vorlage eines amerikanischen Kinofilms von John Carpenter aus den 70ern eigentlich adaptiert. Ne? Der Film hieß Assault, Anschlag bei Nacht. Worum ging es da?
Da wird eine Polizeiwache angegriffen und zufälligerweise macht da gerade einen Gefangenentransportstation und man weiß nicht woher. Die verwenden Schalldämpfer, sie können nicht mehr kommunizieren, weil die Wache gerade vom Netz genommen wird, also vom Telefonnetz, und sie ziehen dort alle, sie wird stillgelegt, und das haben wir ein bisschen, also es ist eine ganz freie Adaption dieser Grundidee, die wir nach Offenbach verlegt haben. Ich darf nicht zu viel drüber erzählen. Klar. Und darf ich schon, aber will ich gar nicht, weil die Leute das ja gucken sollen und dann überrascht sein sollen, was so alles passiert. Das war der blanke Wahnsinn, ja. Also das geht auch dann, glaube ich, nur mit dem HR, also mit dem Tatort-Team vom HR, mit dem Jörg Imstedt und den anderen, dass man da so ein Irrsinn ins Öffentlich-Rechtliche reinklatschen kann. Aber auch ein guter Irrsinn, natürlich ein guter.
Ja, ja, die Tukor-Krimis sind immer etwas ungewöhnlich. Zuletzt gab es so eine Art Parodie auf Und täglich grüßt das Murmeltier mit ihm. Also da macht sich der Hessische Rundfunk auf jeden Fall immer Mühe. Ja, Sie haben gerade beschrieben, dass Sie Kinofilme mögen, dass Sie Triviales mögen, dass Sie B-Movies auch mögen. Sie haben sogar mal ein Buch über B-Movies, glaube ich, veröffentlicht. Ne? Also Sie mögen Trash, aber im anderen Zusammenhang haben Sie auch geschimpft auf Bücher von Sebastian Fitzek oder die Harry Potter-Bücher. Haben Sie gesagt, verschont uns mit Krimis und dieser Harry Potter-Scheiße. Ah, ja. Haben die nicht auch ihre Daseinsberechtigung als Unterhaltungsliteratur?
Ich würde auch nicht von Trash sprechen. Also ein B-Movie ist ein Film mit einem kleinen Budget in erster Linie, wo aber viele Leute trotzdem ihr Herzblut investiert haben. Ja. Harry Potter habe ich die ganzen Hörbücher auf Kassette gehört, auf Kassette tatsächlich. Fitzek halte ich für extrem schwach, da soll man lieber anderes reden, halte ich für richtig schlecht. Aber es ist ja nicht mein Bier, ja. Mhm. Wenn sowas aus einem rausbricht, dann weiß ich nicht, zu welchem Anlass das war. Es hat sich, ist so wie ein bisschen Muster. Ich poltere manchmal los und dann wird man damit konfrontiert und weiß es teilweise gar nicht mehr, was, das habe ich mal gesagt. Ja, verschont mich damit. Hat auch seine Berechtigung, richtig. Aber es ist, erfüllt einen natürlich mit Sorge, dass das A, es ist so gering, literarisch gering qualifiziert ist wie Fitzek Thriller, was wirklich, also wo ich keine Seite lesen kann, ohne dass ich, und ich lese gerne Thriller und Krimis, das muss ich sagen, ja. Wenn sie gut gemacht sind, die sind es nicht. Warum das so ist, so erfolgreich ist, weil es einfach so schlecht ist wahrscheinlich. Das ist so vielleicht die Zeichen der neuen Zeit. Und ja, Harry Potter zum Beispiel, da kommen die Dickleibigen ganz schlecht weg in dieser Familie, da wo der, naja, ist egal, aber das will ich jetzt gar nicht analysieren. Hat alles seine Berechtigung und so wie meins auch.
Ja. Literatur muss aber eigentlich wehtun, das haben Sie oft gesagt.
Ja, muss sie nicht, aber sie kann es und sollte es manchmal, ja. Also ich spreche natürlich immer, das ist natürlich alles rein subjektivistisch. Erdreiste mich ja nicht zu sagen, ich bin ja der große objektive Literaturanalytiker. Ich spreche in erster Linie über meine Sachen. Die müssen manchmal wehtun. Manchmal können sie aber auch so somnambul sein wie Talk Talk, ja. Aber sie muss etwas in einem auslösen. Gute Literatur muss eine Bewegung erzeugen im Leser. Sie muss ihn konfrontieren, sie muss ihn bewegen, es muss etwas passieren, sie muss ihn auch mal rauswerfen und er muss sich wieder reinkämpfen. Das haben wir doch verlernt, dass Literatur auch etwas ist, was einen fordert, wo auch mal die Linearität durchbrochen wird, wo man experimentiert, wo man sich fragt, was kann die Gattung Roman eigentlich leisten in unserer heutigen Zeit? Wie machen wir bei dem weiter, was Joyce vor so langer Zeit mal angefangen hat? Aber es muss auch die linear geschriebenen Sachen geben, die nun vielleicht meine Sache nicht mehr sind.
Treffen Sie auf einen Marsmenschen, der gebildet ist und prima Deutsch spricht, wie würden Sie ihm in einem Satz den literarischen Sound des Clemens Meyer erklären?
Ach, das weiß ich nicht. Das muss ich denen sagen. Kauf dir ein Radio und hör die Sendung Zwischentöne, du erfährst alles, ja.
Ja, gerade in Ihren Kurzgeschichten, da habe ich jetzt eine Kritik gelesen und da hat man Ihnen gesagt, was Sie auszeichnet, ist tiefes Menschenverständnis. Das fand ich eigentlich einen ganz schönen Satz. Sie zeigen, wie viel Bandbreite es auf begrenztem Raum gibt, also im Plattenbau der Vorstadt, bei der Arbeit, als Reinigungskraft im Zug. Sind Sie im Grunde als Schriftsteller ein Philanthrop?
Man muss Philanthrop sein. Und auch Misanthrop, beides, wie das immer so ist. Also ich habe in mir auch einen unbändigen Menschenhass. Ja, also ich ertrage die Menschheit nicht. Ich ertrage auch das nicht, irgendwie mit vielen Menschen irgendwo in einem Raum zu sein. Man muss die Leute auch lieben, über die man schreibt. Ja. Und man muss sie aber auch hassen. Und man muss sie auch loslassen können. Und mit Philanthropie und Misanthropie, wie heißt das eigentlich? Ist auch egal, Sie wissen, was ich meine. Da ist noch kein gutes Buch geschrieben. Da geht es dann an das, wie ich setze zusammen auf unerklärliche Art und Weise, dass sie so etwas wie einen Klangteppich ergeben, eine Komposition, die sich immer mehr verdichtet und verdichtet, bis dann am Ende auf wunderliche Art und Weise ein Roman entsteht. Wie meine Tochter immer sagt, wir wissen es nicht.
Was wären Sie und Ihre Geschichten ohne Melancholie?
Also wenn ich nicht melancholisch wäre, wäre ich vielleicht ein glücklicher Mensch, keine Ahnung, aber das gehört ja dazu. Wir schauen doch zum Horizont und sagen, ach, und schauen zurück und das ist doch immer das. Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen. Es ist doch immer dasselbe eigentlich am Ende. Aber wir wollen natürlich jetzt nicht irgendwie die großen, ausufernden Melancholiker sein. Muss auch ein bisschen Bums rein, ja. Also das ist doch immer, man ist als Schriftsteller in seinem eigenen Werk permanent eigentlich schizoid, manisch, depressiv, weil es immer hoch und runter geht. Und so nimmt es einen auch mit, wenn man so einen Roman schreibt. Also die Melancholie kann nicht das tragende Element sein. Sie muss sich durchziehen, aber ab und zu mal müssen die Leute eben auch dann wieder manisch werden. Ja.
Armin Petras, der Regisseur, der hat ihre Kurzgeschichtensammlung Stille Trabanten auf die Bühne des Deutschen Theaters in Berlin gebracht und dazu gesagt, Clemens Mayer ist der ostdeutsche Hemingway mit seinen Stories und seinem genauen Blick und seiner Liebe zu Boxern, unerreichbaren Frauen und Pferderennen. Was lieben Sie am Genre Kurzgeschichte?
Das ist mir ein bisschen zu viel Klischee auf einmal, was der Armin da gesagt hat. Also wo kommen denn bitte schön in den Stillen Trabanten Boxer vor? Ich gar kein einziger. Und unerreichbare Frauen weiß ich nicht, eigentlich auch nicht. Ja? Doch zwei. Und Hemingway war als junger Mann für mich mal, vor allen Dingen im englischen Original. Ja, das ist das einer der wenigen, den ich im englischen Original gelesen habe als junger Mann. Oder als 20er, ich bin ja immer noch ein junger Mann, verdammt. Das war immer was mich geprägt hat, so, wo ich gelernt habe, wie man so einen glasklaren, fließenden Stil mit ganz vielen Uns, denn der hatte gar keine kurzen Sätze. Das waren ganz viele Uns, ganz viel Paradoxe und dann wieder mit kurzen Sätzen dazwischen. Das hat mich daran interessiert, das stilistische Inhalt, ja, mein Gott, der muss ja irgendwie stattfinden, aber für mich ist die Literatur immer da interessant, wo es für mich stilistisch interessant wird.
Ja, Sie haben jetzt gesagt, der Petras, das war ein bisschen zu klischiert, was der gesagt hat. Aber trotzdem, ich meine, unabhängig von Ihren Geschichten, Liebe zu Boxern, zu Pferden, Glücksspiel, Whisky, Nikotin, das gehört auch zu Ihnen. Das klingt aber nach romantischem Traum.
Ist ja, aber nicht wahr. Ist aber überhaupt nicht so. Liebe zu Nikotin, was soll denn das sein? Also ich habe ja nur keine Beziehung zu Nikotin. Ja. Also ich rauche jetzt nur noch Tabakspfeife und trinken tut fast jeder Mensch, wie es so schön heißt. Denn rauchen muss der Mensch und trinken muss der Mensch und lesen muss der Mensch. So viel ist. Ich bin ja auch eine Privatperson. Also wenn die Leute glauben, sie müssen was über mich sagen und mich irgendwie einschätzen wollen, dann sollen sie es tun. Aber ich muss mich ja auch nicht permanent dazu äußern. Mhm. Man erschöpft sich sonst in permanenten Dementis, die nur zur Hälfte stimmen, wie auch immer. Wenn ich wüsste, was ich bin und wer ich bin, dann wäre ich wahrscheinlich ganz woanders. Ich weiß es nämlich nicht. Und man sucht es sein ganzes Leben lang und in der Literatur im normalen Leben, in Anführungszeichen, was manchmal einem dasselbe ist, und findet ein Stück und verliert es wieder und macht einfach irgendwie weiter. Das ist doch alles, das eint uns doch alle irgendwo auf dieser seltsamen Erde.
Jetzt kommen wir schon Richtung Ende dieser Sendung, Herr Mayer, aber eines will ich Sie doch noch fragen. Also Sie sind ja aktuell als Stadtschreiber in Bergen-Enkheim, haben eben schon mal angedeutet, woran Sie aktuell schreiben. Können Sie da noch ein bisschen zu erzählen?
Ja, das ist kompliziert. Das ist so ein Projekt, an dem ich es ist bei den Romanen, das wäre mein dritter Roman, muss ich hier dreimal auf Holz klopfen im Studio. Das wäre der dritte Roman, wenn er dann irgendwann mal kommt und wird noch ein paar Jahre dauern, also zwei auf jeden Fall. Das sind so Projekte, an denen man einen großen Vorlauf braucht. Also da formt sich erstmal etwas. Ich habe ja schon gesagt, weder als wir träumten noch im Stein sind Romane, die von A bis Z durcherzählt sind. Die sie entstehen aus Fragmenten, sie bestehen auch aus Fragmenten, aus montierten Elementen, aus unterschiedlichen Stilistiken, aus kurzen Kapiteln, langen Kapiteln. So ergibt sich ein großes Ganzes. Es muss aber einen Kern geben. Was ist hier der Kern bei mir im neuen Roman? Nun ja, es ist schwer zu sagen. Ein Teil spielt in Belgrad oder ein anderer im Wellebittgebirge, ein anderer in einer Klapsmühle in Leipzig. Die Figur des Kolportage-Schriftstellers Dr. May taucht auf. Es ist ein über die Zeiten verschachteltes Projekt, in dem die Jugoslawienkriege eine Rolle spielen, in der aber auch der, ja, ich erwähnte ja schon die Klapsmühle. Ich suche momentan noch den Kern, um die sich diese ganzen Elemente bewegen, wie in einem kleinen Universum, einem Kosmos, denn das ist ein Roman für mich letztendlich immer. Ja, es gibt auch die kleinen 200 Seiten durcherzählten Romane auch gut. Das ist es aber nicht bei mir. Und das ist ein Projekt, was zum Teil eine Groteske sein wird, also ein etwas Komisches, ja, also wo man, was ich zumindest für komisch halte. Und auf der anderen Seite wieder natürlich die Tragödie. Ich habe es mal irgendwo jetzt gesagt und es schien mir irgendwie doch plausibel. Schweg meets Dr. Zhivago. Und ja, vielleicht ist es das.
Das ist ein guter Satz zum Schluss. Vielen Dank. Das waren die heutigen Zwischentöne mit dem Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer. Nächste Woche begrüßt an dieser Stelle mein Kollege Michael Langer den bildenden Künstler Igor Sacharow-Ross. Ja, und eine Musik bleibt noch, Clemens Meyer, die sich gewünscht haben. Das ist Techno-Musik. Vielleicht können Sie zu der noch was sagen. Zeta Reticula von DJ Umek?
DJ Umek, ein Slowene, ja, ein sehr guter DJ. Und das habe ich früher ganz gerne gehört. Also Techno-Musik. Ich bin sozusagen in den 90ern, das war schon toll, wenn man da in diesen alten Fabrikhallen in Leipzig war und dann donnerten da die Techno-Sounds und ich und meine Freunde haben auch mal so einen Laden eine Zeit lang am Laufen gehalten. Und diese elektronische Musik in diesem urbanen Umfeld, das hat mich immer irgendwie ja, begeistert.
Herzlichen Dank, Clemens Beyer. Und Ihnen allen noch einen schönen Tag wünscht Klaus Pilger.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.